Lasst uns unsere Bibeln aufschlagen in Josua, und zwar Kapitel 18, die Verse 1 bis 3 möchte ich lesen. Josua Kapitel 18, Verse 1 bis 3. Ich lese aus der Übersetzung Neues Leben. Nun, da das Land unter der Herrschaft der Israeliten stand, kam die ganze israelitische Gemeinschaft bei Silo zusammen und stellte dort die Stiftshütte auf. Sieben Stämme war bisher noch kein Erbteil zugewiesen worden. Und Josua fragte die Israeliten: Wie lange wollt ihr noch warten, bis ihr das Land in Besitz nehmt, das der Herr, der Gott eurer Vorfahren, euch gegeben hat? Sie kamen zusammen in Silo, nicht im Silo, sondern in Silo, haben dort das Heiligtum, die Stiftshütte aufgebaut, und dann realisieren wir, wer ein bisschen mit dabei ist, es gibt 12 Stämme Israels, auf die eigentlich das Erbe verteilt ist, beziehungsweise 11, weil der Stamm Levi sollte kein Erbteil bekommen. Das heißt, es haben 4, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, 4 Stämme haben ihr Erbteil, das Gott ihnen zugesprochen hat, bewohnt, und die anderen sind da quasi mit integriert gewesen. Und Josua fragt dann irgendwann: Wie lang wollt ihr noch warten, bis ihr das Land in Besitz nehmt, dass der Herr, der Gott eurer Vorfahren, euch gegeben hat? Kurze Vorgeschichte. Israel, das ist das Volk, das aus Adam und Eva, da kommen wir alle her. Noah, kommen wir auch noch alle her. Soweit sind wir, haben wir zumindest Lasse und ich gleiche Blutslinie. Dann könnte sein, dass wir unterschiedlichen Wurzeln entspringen. Aber das Volk Israel hat denn zumindest einen Neuanfang gehabt mit Abraham, dem Stammvater. Ihr wisst, irgendwann gab's die Situation nach Ägypten, 400 Jahre in Knechtschaft. Da kommen die Israeliten her. 400 Jahre in Knechtschaft. Es war nicht angenehm, und der Schrei zu Gott war so groß zu sagen: Herr, hast du uns vergessen, oder kommen wir noch in ein Land, wo wir Frieden und in Ruhe leben können? Sie kommen aus 400 Jahre langer Knechtschaft, und sie kommen aus einer 40 Jahre langen Wüstenwanderung. Das klingt für mich alles andere als attraktiv. Wäre ich 450 Jahre alt, 440 Jahre, dann hätte ich ein Leben lang nur, ich hätte ein SC Harvard am liebsten gesagt, dann hätte ich echt nur Schrott erlebt. Das wäre nicht so, dass ich sagen würde, das war attraktiv. Es war ein Volk, das die Zusagen Gottes kannte oder kennt, Wunder Gottes erlebt hat. Ich muss uns das vielleicht auch immer wieder mal in Bewusstsein rufen. Sie haben die Zusagen Gottes gekannt, sie kennen die Wunder Gottes, aber sie kennen auch, wie Gott bei ungehorsamem Handeln Gericht übt, auch vor allem über sein Volk. Wunder Gottes, allein der Auszug und die Wüstenwanderung. Thomas erzählte mir die Geschichte mal, jemand philosophierte und sagte: Hey, das ist doch so, ich bin überwältigt von diesem großen Gott, der das Meer geteilt hat und das Volk Israel trockenen Fußes hindurchkommen konnte. Und dann sagte ihm vermutlich ein Theologe: Du, ich muss dich da ein bisschen enttäuschen, das war nicht so, das war nur knietiefes Wasser, und da konnten die ohne Probleme durchgehen. Der begeisterte Christ war ein bisschen irritiert. Nach einer Zeit preiste er noch viel verzückter den Herrn. Und er fragte: Ja, was ist denn jetzt schon wieder? Er musste mal vorstellen, dass Gott in einem knietiefen Wasser die ganze Ägypter versenkt hat. Was für ein Wunder! Sie kannten das Wunder des Herausgeführtwerdens aus der Knechtschaft vom Pharao. Sie erlebten die Plagen, die nur die Ägypter trafen, bis Pharao das Volk endlich ziehen lassen wollte. Eben die Teilung des Meeres, die Versorgung mit Manna. Bis heute versuchen Wissenschaftler in dubiosen Sendungen irgendwie herauszukristallisieren. Ja, das ist irgendein Insektenserum, das über Nacht trocknet in der Wüste und so. Aber da bräuchtest, um dass ein Mensch davon satt werden würde, bräuchte wahrscheinlich ein ganzes Fußballfeld voll Fläche oder noch größer. Und hier waren einige tausend Leute in Israel unterwegs. Das heißt, bitte? 3 Millionen sogar. Das heißt, da hat jeder wahrscheinlich weniger wie ein Quadratmeter zur Verfügung gehabt, um Manna aufzusammeln. Genau, also freitags. Sie erlebten aber auch, ein weiteres war, dass sie Fleisch bekommen haben und waren materiell gesegnet. Es hieß, dass ihnen in dieser 40-jährigen Wüstenwanderung die Kleider nicht zerschlissen. Bei uns, die Jeanshose kann noch so teuer sein, wenn die auch 80 oder 100, also die teuren Jeans sind ja schon kaputt, also die über 100 Euro, aber die unteren sind ja, auch wenn sie 50, 60 Euro kosten, dann sind die nach 2 Jahren meistens durch. Ist fertig, gelaufen, muss man erneuern. Und die haben 40 Jahre die Kleider zerschlissen, nicht, kann man nachlesen. Und vor allem, die sind mit den Kindern auch mitgewachsen. Das ist grandios, wie Gott das gemacht hat. Lest es nach, keine Märchen. Aber sie erlebten auch, was es bedeutet, unter Gericht Gottes zu kommen. Als das bei den ersten 9 Gerichten, die damals über Ägypten kamen, waren die Israeliten immer im Schutz und es hat nur die Ägypter getroffen, alle 9 Plagen. Und bei dem letzten Plage war es so, jeder, der nicht im Haus versammelt war, wo nicht ein Lamm geschlachtet wurde, dessen Blut nicht an die Türpfosten gestrichen wurde, aus dieser Familie wurde der Erstgeborene weggenommen. Egal, ob Jude oder ob Ägypter, von allen Tieren, das muss brutalst gewesen sein. Also jetzt in unserer heutigen Gesellschaft, gehen wir mal von aus, so eine Empfehlung kommt von einem Propheten und wir würden jetzt bei uns daheim anfangen, da Blut an die Türen zu schmieren und so, weil wir vom Sammy einen Hahn bekommen haben wir jetzt geschlachtet. Und dann würden, also die einen würden sagen, jetzt sind sie total durchgeknallt, was bedeutet das hier? Und die anderen werden sagen, ich lasse mir da mal nicht drauf ein, ich kann ja dann sehen, was passiert. Die Konsequenz war knallhart. Ja, das Volk Israel hat erlebt, was es bedeutet, als Mose ihnen zu lang auf dem Berg war und mit Gott gesprochen hat und sämtliche Anweisungen. Er hat ja nicht nur die 10 Gebote auf Steintafeln bekommen, sondern eigentlich auch eine ganze Anweisung, wie man denn das Heiligtum Gottes bauen soll, die Stiftshütte. Und irgendwann war es denen zu langweilig, zu blöd. Die haben gesagt, ey Aaron, ich glaube, dein Bruder ist da oben verschollen. Kannst du uns nicht einen Gott machen, den wir anbeten können? Und die fangen an, Gold zusammen zu sammeln, tun einen Kalb daraus gießen und dann fangen sie an, das Kalb anzubeten. Und danach heißt es, dass sie anfangen, sich zu belustigen. Das muss richtig abgegangen sein. Da war wirklich Ehebruch, ausfälligen Saufen und Fressen. Es muss wirklich ein schlimmer Anblick gewesen sein, vor allem für Mose, der dann zurückkam und auf einmal gesehen hat, was passiert hier mit diesem Volk? Ich bin hier gerade dabei, die Verbindung wiederherzustellen, wie Gott unter dem Volk wohnen kann. Und die entwickeln sich gerade in eine andere Richtung. Und wie an einem Tag 3000 Männer sterben müssen. Wir kriegen mit, wie nachdem die Stiftshütte aufgebaut ist, Söhne Aarons, die nicht sich an die Anweisung gehalten haben und sich fremdes Feuer geholt haben, können wir uns gar nicht vorstellen. Bei uns wäre es jetzt so, wo, also hoffentlich war das auch jetzt das richtige Feuer, von dem wir die Kerzen angezündet haben und nicht von Unheiligen. Da machen wir uns gar keine Gedanken. Aber für Gott war es so wichtig, dass er diese zwei Männer, die eigentlich im Priesterdienst hätten sein sollen, Nadab und Abihu, die mussten auf der Stelle sterben, weil sie Gott nicht gehorsam waren. Gott verheißt diesem Volk Israel, dass sie in ein Land kommen sollen, mit Josua ins Land gebracht werden sollen. Sie erleben, wie die Mauern von Jericho einstürzen, wie sie in das Land, in das verheißene Land, wo Milch und Honig fließt, reinkommt. Und sie erleben immer wieder, wie sie ihre Feinde bezwingen, wenn sie sich nach Gott ausgerichtet haben. Wenn sie nicht auf die menschliche Stärke, nicht auf die eigene militärische Stärke, sondern sich auf Gott ausgerichtet haben und erlebten, dass Gott ihnen mit ihnen war. Und doch nach Jahren sind immer noch 7 Stämme des Volkes nicht in ihrem Erbteil. Wir müssen uns das so vorstellen, ein Unternehmer, Industrieller hat vielleicht 12 verschiedene Firmen aufgebaut, passt übrigens gerade zufälligerweise, weil er 12 Kinder hat und dachte sich, für jedes Kind habe ich eine Firma vorbereitet, wo es echt Geschäftsführer sein kann, wo es das weiterentwickeln kann, damit wirtschaften kann. Und nur 4 nehmen den Job auf und die anderen sagen, ey, eigentlich reicht es doch, was ökonomisch reinkommt, wir bleiben bei den anderen einfach beieinander. Ist doch eigentlich eine coole Sache. Und derweil liegt so viel brach. Und jetzt komme ich zur Überschrift, zum Titel meiner Predigt heute. Und zwar lautet der Titel: Es liegt noch immer mehr vor uns, als wir schon hinter uns haben. Es liegt immer noch mehr vor uns, als wir schon hinter uns haben. Das mag für manche einen beängstigend sein, der so schon mit 55 denkt, jetzt geht er langsam auf die Rente zu. Es liegt immer noch mehr vor uns, als schon hinter uns ist. Was hast du bisher mit Gott erlebt? Was haben wir als Gemeinde schon mit Gott erlebt? Habe ich schon Gottes Verheißungen eingenommen? Oder sind wir mit dem zufrieden, was wir mit Gott erlebt haben? Und hier möchte ich echt eine Warnung aussprechen. Eine Warnung ist folgende, dass ich aufgrund von falsch verstandener Demut eigentlich nur signalisiere, ich will gar nicht mehr von Gott. Ich will das gar nicht. So nach dem Motto, nee, mir genügt es. Ich muss da nicht vor einem Rampenlicht stehen oder ich muss da jetzt nicht nur eine Leiterfunktion übernehmen. Mir reicht es. Solange ich beruflich gesettelt bin, mein Haus gebaut habe, dann ist alles okay. Leben wir mit einer Art Passivität, dass wir sagen, das, was wir erreicht haben, ist doch genug? Oder sagen wir, das, was vor uns liegt, ist noch mehr, als was hinter uns ist? Kennt ihr das? Ihr trefft einen alten Bekannten, vielleicht irgendwo beim Einkaufen, und man trifft sich so, ah, hi, wow, super, dass du da auch bist. Und dann so, wie geht's dir? Ah ja, schon. Mensch, wir sollten ja echt mal was ausmachen. Und ungefähr ein Jahr später trefft ihr euch wieder beim Einkaufen. Und während ihr dann so dem begegnet, ach Mensch, ja, vielleicht klappt's ja dieses Mal. Und das Spiel wiederholt sich von Jahr zu Jahr zu Jahr oder von Begegnung zu Begegnung. Ich habe jetzt gerade auch die Tage noch einen Mann per E-Mail zum Männerfilmabend eingeladen. Und dann sagt er, ey, schade, bin leider verplant. Aber vielleicht klappt's ja dieses Jahr, dass wir mal noch miteinander ein Bier trinken gehen. Und dann dachte ich, verrückt, genau das reden wir schon seit 3 Jahren. Und wisst ihr was? Wir könnten das bei dem nächsten Begegnung oder E-Mail-Kontakt genau in gleicher Weise wieder aussprechen. Kennt ihr das? Ist es für den einen oder anderen eine bekannte Situation, weil man dann auch so viele gute Gründe findet, warum man eigentlich nicht sagt, weißt du was, lass uns jetzt einen Termin machen. In den nächsten 4, 8, 12 Wochen. Wobei, je langfristiger man es plant, desto eher wird es wieder umgeschmissen. Besser ist es, bald zu machen, anzupacken. Mit dem Sammy versuche ich schon seit Jahren squashen zu gehen. Und irgendwie scheinen wir das nicht hinzukriegen. Aber jetzt haben es alle gehört, ihr überprüft es, ob wir es bis Ostern geschafft haben, okay? Und da kann ich euch nur sagen, es liegt nicht am Sammy. Ich weiß, wenn ich predige, predige auch vor allem mir. Leben wir mit dem zufrieden, was wir schon erlebt haben mit Gott, oder ist da ein Hunger da nach mehr und nicht nach irgendwelchen utopischen Dingen, die gar nicht relevant sind, sondern für die doch Gott schon verheißen hat. Sachen, die in unserem Herzen mitschwingen. Josua fragt die Israeliten, wie lange wollt ihr noch warten, bis ihr das Land in Besitz nehmt, das der Herr, der Gott eure Vorfahren, euch gegeben hat? Also ich persönlich empfinde nicht, dass Gott mit mir schon am Ziel ist. Und ich glaube auch nicht, dass Gott schon mit uns als Gemeinde am Ziel ist. Da bin ich davon 100% überzeugt. Gott ist hier noch nicht am Ziel. Wenn ich mir das anschaue, wenn ich wirklich Babenhausen schön rechne, dann gehe ich davon aus, dass wir ungefähr 1% Christen haben, wiedergeborene Christen. Dann muss ich sehr viel schön reden, weil ungefähr die Hälfte von euch kommt gar nicht aus Babenhausen. Aber mit unserer Gemeinde, Emmaus-Gemeinde und ein paar Gläubigen aus der katholischen evangelischen Kirche, also Gläubige im wiedergeborenen Sinne, dass sie ihr Leben Jesus anvertraut haben und ihre Sünden bekannt haben, würde ich mal sagen, wirklich schön gerechnet, 1% der Babenhäuser sind gläubig. Und dann erschreckt mich das, weil ich stelle fest, es sind 99% dann nicht gläubig. Es kennen 99% nicht Jesus. Es sind 99%, die geradewegs in die Hölle fahren. Und sich wahrscheinlich nur freuen, an Fastnacht singen wir On the Highway to Hell. So. Ja, wenn es der Herr schenkt, sollte es doch irgendwie von selber gehen. Ach, wenn doch der Herr schenken möge, dass es in unserer Gemeinde Wachstum gibt, dann wäre es auch so, dass unsere Gottesdienste attraktiver sind, unsere Prediger besser predigt und dass vor allem, dass die Leute halt dazukommen. Aber hat das mit dir, mit mir zu tun? Nö. Weil Gott sollte doch den Wachstum schenken. Wir bemühen uns doch nur da umsonst. Und dann denke ich, wie verrückt, dass wir manchmal so ein frommes Geschwafel haben, wo ich schon sag, wisst ihr, manches, und jetzt bitte, ihr werdet's eh, also ich sag's irgendwie und ihr hört's irgendwie. Und ihr hört's irgendwie, wie ihr vielleicht immer schon von eurem Gedankenmuster her hört. Und dann sind's die einen, die sagen, oh, jetzt habe ich schlechtes Gewissen, ich sollte wahrscheinlich mehr. Und die anderen sagen sich, das geht mir eigentlich nichts an, dafür sind andere da. Und ich hoffe und bete echt, dass es aber in unsere Herzen so ankommt, wie Gott es uns sagen möchte, dass wir nämlich mit dem, was bisher ist, noch nicht zufrieden sind und nach dem ausstrecken, was eigentlich noch vor uns liegt. Weil da ist mehr vor uns, als schon hinter uns liegt. Und ich möchte euch, wenn ich mit 64 eigentlich drauf zublicke, dass wahrscheinlich in 3 Jahren dann in Rente gehe, dass ich denn in der gleichen Art und Weise immer noch über mein eigenes Leben, mein eigenes Leben, meinen eigenen Dienst denke, dass ich dann immer nur sagen kann, das, was hinter mir liegt, ist weniger als das, was vor mir liegt. Na, so ist es so. Je oller, genau. Je oller, je doller. Dinge einzunehmen in unserem persönlichen Leben. Und ich merke, dass ich in meinem persönlichen Leben noch gar nicht wirklich Gottes Verheißung ganz eingenommen habe. In meinem persönlichen Leben, dass es Bereiche, Lebensbereiche gibt, wo ich träge bin, wo ich faul bin und wo ich ganz froh bin, dass ich irgendwie Gott als lieben Gott mir zurechtbastle, der schon damit klarkommt, dass ich an meinem Profil ja nichts verändern muss. Und dann gibt's Dinge und Bereiche in unserem Umfeld, die wir noch gar nicht wirklich ergriffen oder eingenommen haben. Da gibt's die Idee soll nicht sein, Gottes Idee ist nicht raus aus der Welt, sondern rein in die Welt. Also es geht darum, dass wir als Salz und Licht uns nicht uns freuen, in der anonymen Weise ab und zu mal so alle 7 Tage Gottesdienst fahren, falls mir nichts dazwischen kommt und sonst in der Anonymität niemand mitkriegt, dass ich Christ bin, sondern dass ich mein Christsein lebe mit all meinen Herausforderungen. Es gibt Herausforderungen. Es gibt genügend Herausforderungen. Es kann der Verlust des Arbeitsplatzes sein. Es kann Stress in der Ehe sein. Es kann so vieles sein, das uns echt an die Grenzen bringt. Manchmal ist es die Krankheit und dann könnten wir verzweifeln und sagen, warum heilt Gott nicht, obwohl wir doch dafür schon immer gebetet haben, obwohl schon prophetische Zusagen kamen. Wieso habe ich immer das dumme Los mit dem doofen Chef und was es sonst noch ist? Oder ist es nicht so, dass Gott uns auch manchmal auf lang angelegte Bewährungsproben stellt. Lang angelegt bedeutet für mich nicht, jetzt habe ich doch schon eine Woche gebetet oder 40 Tage gefastet, was ich übrigens noch nie gemacht habe. Großen Respekt vor denen, die 40 Tage gefastet haben. Aber es ist immer noch nichts passiert. Ich glaube, dass Gott uns echt auf eine Langzeiterprobung auch stellt. Und dann wundert mich, und dann bin ich echt fasziniert oder schockiert von dem ganzen Gender-Wahnsinn, der über unsere Gesellschaft reinschwappt. Ihr habt es ja mitgekriegt, Petitionen wegen Baden-Württemberg, weil die, die Schulbildung neu geregelt werden soll. Da gibt's einen Entwurf. Damit, ich erkläre es kurz, dass egal welches biologisches Geschlecht mit welchem biologischen Geschlecht du geboren bist, überprüfe, ob dein emotionales oder soziales Geschlecht nicht vielleicht doch das andere ist. Und dann überprüf bitte frühzeitig, ob du dich nicht als Mann eher doch einem Mann hingezogen fühlst oder vielleicht doch eine Frau und andersrum genauso oder ob da auch vielleicht ob das nicht beidseitig, zweigleisig geschehen kann. Das ist ein absoluter Gender-Wahnsinn. Und dann heißt es gesellschaftlich weiter, man solle doch jedem die Freiheit lassen, so zu leben, wie er möchte. Man sollte doch jedem die Freiheit lassen, so zu leben, wie er möchte. Und dann muss ich sagen, vom Prinzip her stimmt es ja, dass es mir doch egal ist, wie die Menschen da draußen leben. Dass es doch mir egal sein kann, dass ich weder die mit fauligen Eier bewerfen soll, noch mit Worten degradieren soll. Egal wie jemand seine sexuelle Ausrichtung, Orientierung lebt, ist doch völlig, das geht mich doch eigentlich nichts an. Aber wenn denn jemand Mut hat und sagt, ich glaube, dass das Natürlichste und von Gott so vorgesehene ist, die lebenslange Verbindung der Ehe eines heterosexuellen Paars, also wird's kompliziert, aber ihr kommt ja mit. Also das Natürlichste und von Gott vorgesehene ist meiner Meinung nach, so wie ich die Bibel verstehe, eine lebenslange Verbindung der Ehe eines Mannes und einer Frau. Und das Normalste daraus ist auch noch, dass daraus Kinder hervorgehen. So, das wäre jetzt mal ein Statement. Jetzt fragt ihr euch, was hat das einem anderen zu tun? Jetzt komme ich nämlich zu dem Punkt, jetzt wage ich nämlich hier mal, ich breche es nämlich kurz anders herum, runter und dann sage ich euch, worauf ich hinaus will. Gender Mainstreaming bedeutet, jeder sollte so leben, wie es ihm gefällt, und es überhaupt nicht, und es ist überhaupt nicht mehr natürlich, dass aus einer Beziehung Kinder hervorkommen. Also, nochmal. Jeder sollte so leben, wie er will, und es ist nicht mehr natürlich, dass aus einer Beziehung Kinder hervorkommen. Das ist schlussendlich die Aussage. Und hier wage ich mal, uns Folgendes zu fragen. Ich glaube nämlich, dass im Geistlichen wir Christen, was das Hervorbringen von Nachwuchs angeht, voll auf die Genderfalle hereingefallen sind. Ich frag mich, wie die Menschen von Jesus erfahren sollen, wenn wir nicht bereit sind, geistliche Eltern zu sein. Wie kann es sein, dass es mittlerweile so bedeutet, dass wenn wir durch die Gemeinde gucken, dann sagen wir, da muss schon jemand eine klare Berufung haben, andere zu Christus zu führen. Das ist nicht mein Part. Und das ist ein Genderwahnsinn, weil keiner sich auf einmal mehr darauf einlässt zu sagen, welche Rolle spiele ich in dem ganzen Spiel? Wo bin ich gefragt? Ich glaube, wir Christen sind in einem Genderfalle verstrickt, dass wir sagen, Menschen von Jesus erzählen, okay, es ist nicht jedermanns Sache, ein Mikrofon in die Hand zu nehmen und oder bei Heaven's Gates einen Bekehrungsaufruf zu machen, aber Jesus sagte auch niemand, er sagte zu uns, seid Salz und Licht. Salz heißt, sei du die Salz in der Suppe, den Geschmack, der das Leben ausmacht. Und sei du eine Orientierung. Die Leute sollen doch an dir sehen, wie man sich auch mit Herausforderungen des Lebens, wie man sich da denn auch gibt und wie geht man mit eigenen Niederlagen um. Aber ich lass mir nicht einreden und lasst euch nicht einreden, dass es eigentlich so ist, du brauchst eine ganz spezielle Berufung, um andere Menschen zu Jesus zu führen. Da bräuchte mich die Berufung. Das heißt ungefähr so wie, Kinder kriegen ist nicht mehr natürlich. Das kann nur dann sein, wenn ja Mann und Frau und vor allem dann, wenn sie auch beide gesund sind und auch eine Befruchtung möglich ist. Mich hat eins beeindruckt. Ich habe ein Ehepaar kennengelernt vor einiger Zeit. Die können keine Kinder kriegen. Und sie sind beide im vollzeitlichen Dienst für Jesus unterwegs. Und da habe ich sie mal gefragt, Mensch, wie geht's euch denn damit, dass euch der Kinderwunsch nicht erfüllt wurde oder wird? Und da haben sie gesagt, ja, das ist echt schwer gewesen. Wir haben auch sicher Jahre gebraucht, um das zu begreifen. Aber dann haben wir verstanden und haben gesagt, Gott, wenn wir schon keine biologischen Kinder kriegen, dann möchten wir unsere ganze Kraft und Investition in die geistliche Kinder stecken. Wir möchten uns investieren, dass andere Menschen zum Glauben kommen und dass sie nicht nur als Bekehrte den Platz in der Gemeinde halten, sondern eine Entfaltung ihrer Begabung, eine Entfaltung, ein kühnes Ergreifen des Wortes Gottes, der Verheißung, ein kühnes, wie verändern wir die Welt? Und fangen bei uns daheim an. Und ich war überwältigt, weil ich kenne auch die Situation und die ist nur nachvollziehbar. Sie ist nur nachvollziehbar, dass jemand sagt, ich bin eigentlich so gefrustet von Gott, dass ich hin und wieder überhaupt in Gemeinde komme, ist eigentlich nur, weil, wo soll ich denn sonst hingehen? Aber dass Gott mir keine Kinder schenkt, das ist mir so eine Not und so eine Bitterkeit. Ich wäre, glaube ich, keine Hilfe im Reich Gottes. Du kannst so mit der Situation umgehen und du kannst so mit der Situation umgehen. Und Leute, ich predige nicht euch, sondern mir. Ich predige nicht euch, seid nur zufällig da. Wo ist der natürliche Nachwuchs? Wo ist der natürliche Nachwuchs? Und ich habe mir überlegt gehabt, ich würde gern zum einen, wir kriegen mit, wie Gemeinden wachsen. Gibt's auch populäre Gemeinden, wo, was weiß ich, 10 Jahre alt sind, da sind schon 500 Leute auf einmal. Rhein-Main-Gebiet hast du innerhalb von einer Stunde die, ich hätte gesagt, die coolsten Gemeinden, wo du abhängen kannst. Und dann, wenn man mal so wirklich in die Menge hineinfragt und wir auch hier in unsere Gemeinde hineinfragen würden, wer ist gläubig gewesen und ist auf der Suche nach einer Gemeinde bei uns hängen geblieben? Und wer ist durch jemand von uns zum Glauben gekommen? Und dann würde ich glauben, wir hätten eine erschreckende Zahl, dass wahrscheinlich wir nicht mal 10% hinkriegen, die wir realisieren, die sind durch uns zum Glauben gekommen. Ich werde es heute Mittag in der Jahreshauptversammlung nochmal sagen, wir haben Stand 31.12. 74 Mitglieder. Und wir haben, glaube ich, in den letzten fast 8 Jahren, in denen ich da bin, haben wir sicher auch die eine oder andere Taufe gehabt. Die meisten waren gemeindeeigene Kinder. Aber dass durch uns Menschen zum Glauben kommen, die in unsere Gemeinde integriert, oh, ich nehme das auch zurück, vielleicht durch uns zum Glauben kamen, jetzt woanders in Gemeinden sind, ich glaube, die Zahl wäre verschwindend erschreckend gering. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Wo ist der natürliche Nachwuchs? Also jetzt nicht mit, so wie Daniel und ich, mit Zoe, sondern natürliche geistliche Nachwuchs, dass Menschen in unserem Umfeld an uns erleben und sehen, Christsein ist, glaube ich, etwas Cooles. Das würde ich gern auch haben. Die Hoffnung, die der hat, obwohl es bei dem im Leben alles andere als gut läuft und trotzdem ist der entspannt, ist der in einem tiefen Frieden mit Gott. Wenn ich an Dietrich Bonhoeffer denke, der im KZ leidet um seinen Glauben mit 28, 29 Jahre und dann noch dieses eine Lied singt oder schreibt von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarte ich getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und so weiter. Und selbst wenn der Kelch, den uns zu trinken gibt, bitter sein mag, ich ruhe im Frieden in dir. Da hätten wir alle schon lang gesagt, ey Leute, das müsst ihr verstehen, mir war es leichter, meinen Glauben zu leugnen und zu sagen, dann kann ich ja wenigstens danach ein Zeugnis sein. Ich habe auf Facebook die Tage einen Satz gelesen, wer nicht bereit ist, für seinen Glauben an Jesus von den Leuten für verrückt geachtet zu werden, der ist es auch nicht wert, sein Diener genannt zu werden. Passt das vielleicht aber nicht in deinen Lebensentwurf hinein, da du dich erstmal um dich selber kümmern musst und meinst, also ich brauche, dafür braucht man irgendwie schon eine besondere Berufung. Josua fragt die Israeliten, wie lange wollt ihr noch warten, bis ihr das Land in Besitz nehmt, das der Herr, der Gott eurer Vorfahren euch gegeben hat? Ich glaube, es liegt in Babenhausen noch mehr vor uns, als hinter uns liegt. Und soweit es an mir liegt, will ich dieses Land einnehmen. Ich bin auch bereit, meinen Radius größer zu stecken. Ich denk von Odenwald bis nach Offenbach, von Klein-Ostheim bis nach Aschaffenburg. Das ist mein emotionales Gebiet, wo ich sage, ich will hier in Babenhausen mein Zirkelfest einstecken und dann dieses Gebiet einnehmen, geistlich einnehmen, wirklich einnehmen Und ich will mich nicht im Straßeneinsatz nach Kleinostheim begeben, sondern ich will eigentlich die Menschen in der Straßburger Straße mal da anfangen, die zu gewinnen. Und dann meine Kreise weiterziehen, wo Begegnungen sind. Und ich glaube, dass Gott uns nicht gespinnete Ideen gibt. Und ich glaube auch nicht, dass wir als Gemeinde, wenn wir sagen, wir hätten als Ziel, in den nächsten 10, 15 Jahren eine 1000 oder 1500 Mann-Gemeinde zu werden, dass es eigentlich gespinnet ist. Weil wenn ich mir es angucke, falls wir 1000 Menschen für Christus gewinnen in Babenhausen mit der Emmaus-Gemeinde zusammen, hätten wir beide ungefähr 500. Das wäre nur nicht mal 10%. Es ist mir eigentlich immer nur zu viel emotional von den Leuten, die in die Hölle gehen. Also mir wäre es zu viel. Wie geht's euch damit oder ist es okay? Also ihr müsst jetzt nicht antworten. Und ich möchte uns ermutigen, nicht mit schlechtem Gewissen, nicht mit einem Druck, nicht mit, stellt euch vor, es wäre so, du würdest jetzt zu jemandem sagen, ey, du musst jetzt mitkommen zur nächsten Veranstaltung, mein Pastor hatte da so eine Rede geschwungen und so. Wir sind alle nicht glücklich, aber wir hätten ihn gern los, aber wir wissen nicht wie. Ich bin gerade gerufen worden in eine Gemeindesituation hinein, vom BFP aus. Gemeinde hatte eigentlich ähnlich wie in Babenhausen vor 8 Jahren, die haben gesagt, David, kannst du mal in unsere Sitzung kommen? Bei uns ist folgendes Problem. Unser Gemeindeleiter musste gesundheitlich jetzt zurücktreten. Sämtliche Älteste sind in den letzten 1 bis 2 Jahren weggegangen. Jetzt haben wir noch 5 Diakone, die Gemeindeleitung ausmachen, wissen gerade nicht richtig, wie es weitergeht. Und dann im Gespräch hieß es, weißt du, David, wir wünschen uns einen Leiter, der vorangeht. Wir wünschen uns, das sollte jetzt kein Praktikant sein, sondern jemand, ein Leiter, der vorangeht. Und dann habe ich zu denen gesagt, weißt du, da zucke ich jetzt gerade ein bisschen zusammen. Weil solange der Leiter das so vorangeht, in die Richtung, wo ich ja eh schon hingehen wollte, dann fällt mir das leicht. Aber wenn der unattraktive Dinge vielleicht ins Bewusstsein ruft, den letzten Leiter an der Ukraine haben sie auch rausgehauen und suchen ihn jetzt mit Haftbefehl. Also jetzt nicht von der Gemeinde, aber so. Die Menschen sehnen sich nach einem Retter oder Leiter, jemand, der vorangeht, solange es uns nicht unangenehm ist. Ich möchte mit uns beten. Ihr Lobpreisteam, ihr habt doch noch ein Lied vorbereitet. Was habt ihr denn für eins? Okay, dann macht euch schon bereit. Wir wollen das miteinander singen. Jesus, dein Wort sagt, oder in deinem Wort fragst du, wie lange wollt ihr noch warten, bis ihr das Land in Besitz nehmt, das der Herr, der Gott, eure Vorfahren euch gegeben hat? Wie lange eiern wir vielleicht noch um uns selber herum, anstatt aus deinem Wort von dir Kraft zu ergreifen, die Schritte zu gehen, und eine Veränderung in dem Umfeld zu erwirken, wo wir sind. Jesus, ich weiß, dass du eigentlich auch sagst, laber die Leute nicht voll, textet sie nicht voll, sondern bringt ihm das Evangelium, Menschen Hoffnung zu vermitteln, ein Beistand zu sein, Freund zu sein, jemand, der mit einem eine Meile extra geht. Und Jesus, ich bete echt, dass wir als Gemeinde hier nicht in einer gewissen Trägheit verharren, sondern in einer neuen Ausrichtung dynamisch sagen, das Natürlichste, Jesus, ist, das wirklich Natürlichste ist, dass geistliche Kinder hier entstehen. Und da braucht's keine sonderliche Berufung, da braucht's keinen extra Appell, sondern es ist echt natürlich. Jesus, ich bete dich, dass du uns als ganze Gemeinde hier packst mit einer heiligen Ehrfurcht, in dem Wissen um deine Verheißung, im Wissen um dein positives Wirken, aber auch in dem Wissen um, wie knallhart du sein kannst, auch wenn und Gericht dort hältst, wo wir nicht nach deinem Willen fragen, sondern wo wir uns selber irgendwie verwirklichen wollen. Jesus, wenn es in deinem Willen ist, möchte ich ein Teil von dieser Gemeinde und von der großen Vision bleiben. Aber ich weiß, dass ich und jeder hier in der Gemeinde ersetzbar ist. Ersetzbar, weil du wirst deinen Plan voll erfüllen. Aber gebrauche mich dazu. Gebrauche uns dazu. Lass uns Freudenboten sein. Und lass uns in nächster Zeit da auch echt sehen, wie wir nicht nur Zuwachs oder hauptsächlichen Zuwachs durch Christen bekommen, sondern durch Menschen, die durch unsere eigenen Leute zum Glauben kommen und weiter vorangehen. Jesus, ich danke dir echt, dass du uns liebst und dass du uns nicht verwirfst bis heute, sondern dass du einen guten Plan hast. Und ich möchte der Erste sein, der nach deinem Plan immer wieder neu fragt, sich demütigt und als erster Diener, nicht als Gemeindeleiter, der über dem Ganzen schwebt, als erster Diener deinen Willen zu tun hier in Babenhausen und im ganzen gesteckten Gebiet, von dem ich gesprochen habe. Jesus, ich bete echt, dass dieser Wachruf, dieser Posaunenruf bei uns allen ankommt, auf einer guten Art und Weise. Danke, dass du da bist.